Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Günther Kosig. Er ist Autor des Buchs Einer von 14 und mit ihm sprechen wir über Jugend und Leben in einer Großfamilie und seine Beweggründe zum Schreiben eines Romans. Herr Kosig, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Wo kommen Sie denn her?
Augsburg, also Landkreis Augsburg. Natürlich wohnen tue ich in Nottendorf. Das ist so nördlich von Augsburg, aber man hört es ja, ne? Bayerisch, Schwabisch, Schwäbisch.
Ja, so ein gemütlicher, schöner Dialekt. Erinnert mich immer ans Essen. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Aber das sollte nicht unser Thema sein, denn Sie haben sehr viele Geschwister. Mehr als andere Menschen. Und zwar 13.
13 Geschwister.
Wie viele Mädels, wie viele Jungs?
4 Mädels, 10 Buben mit mir.
Halleluja. 2018 haben Sie Ihren Debütroman geschrieben, Einer von 14. Über Ihre Familie und so weiter sprechen wir noch. Aber was hat Sie dazu bewegt, Autor zu werden und zu schreiben?
Das liegt eigentlich sehr viele Jahrzehnte zurück an meinen Vater und meine Mutter. Ich wollte von denen immer sehr viel wissen. Ja. Aber mein Vater ist 27 geboren, meine Mutter 33, beide verstorben. Und dann, aber ich wollte wissen, wie kam es dazu, dass man 40 Kinder will? Ja. Weil meine Mutter und mein Vater haben das gewollt, die haben das gelebt. Aber sie haben natürlich ihr Leben geopfert für 14 Kinder, man hat kein eigenes Leben mehr. Also dann wollte ich wissen, mein Vater hat einen Krieg mitgemacht, wie er sich verliebt hat. Also alles, was ich so gern wissen wollte, haben die mit ins Grab genommen, weil ich nicht den richtigen Moment gefunden habe oder meine Eltern in dem Alter waren, wo man nicht so zurückblickend erzählt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe selber zwei Töchter, Tanja und Lisa, 23 und 28 Jahre alt. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich schreibe jetzt ein Buch, also nur für mich selber. Und da halte ich alles so fest, wie ich mich aus denen 16-Personen-Haushalt, wie ich das so gesehen habe, wie ich mich so entwickelt habe und wie ich das alles empfunden und so, wie ich mich im Leben strukturiert habe. Da denke ich mal, weil bis die Fragen kommen von den Kindern, da sind die meistens 50, 55, weil man dann einen anderen Lebensinhalt hat, dann habe ich mir gedacht, na, das mache ich jetzt so, ich schreibe das eigentlich auf und dann schenke ich denen das. Und da ich kann ja nicht schreiben, also ich kann kein Buch schreiben. Ich bin Handwerksmeister und wenn jetzt Sie einen Handwerker brauchen, der Ihre Ideen umlegt, dann bedienen Sie sich an diesen Handwerker X, den Sie dazu brauchen. Dann habe ich gesagt, okay, ich suche mir einen Autor, einen Ghostwriter, einen Erfüllungsgehilfe, der meine Gedanken mit der richtigen Schriftform ins Buch bringt. Ja, dann bin ich ins Internet gegangen. Ein bisschen rumgeschaut, habe mir ein paar angeschrieben, ein paar telefoniert und dann komischerweise der Lars Röper, der wohnt ja hier fast um die Ecke, mein Ghostwriter, mein Schriftsteller, wie man den nennen mag. Ich glaube, Ghostwriter hört er nicht so gern, aber es ist halt einmal so. Und Potsdam. Und dann habe ich den damals 2017 November angerufen, dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich gesagt, also er soll mein Buch schreiben. Also November 2017, Erstkontakt. Januar, ich weiß nicht mehr, der 3., 4., 5., war ich dann in Potsdam 3 Tage im Hotel. 2018 und dann hat man sich jeden Tag getroffen.
Und erzählt.
Dann habe ich meine Lebensgeschichte so erzählt und ich kann mir das sehr, ich habe beim Erzählen so, läuft bei mir so ein Film ab. Also ich kann mir sehr viel filmisch, bildlich merken. Und es ist dann so chronologisch so durchgelaufen. Das hat sich dann so aufgebaut mit 7 Jahren, also wo der Gedanke richtig gefestigt war, bis zu circa 50. Und natürlich hat man da nicht alles reingebracht, aber schon so viel, dass es sehr interessant wurde. So, und dann habe ich gesagt, naja, ich bin ja kein Buchleser. Ich lese Fachinformationen, Zeitungen und solche Sachen, aber nicht direkt ein Buch. Bin nicht der Typ, der jetzt hinsetzt und sagt, das lese ich jetzt. Dann habe ich mir gedacht, ja, was mache ich jetzt? Wie weiß ich, dass der Lars Röper gut schreiben kann? Meine Geschichte gut rüberbringt. Ja. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich hole mir Querleser. Also 9 Querleser, die sind entfernt gewesen von Stuttgart bis Dachau und bis zum Bodensee, in diesen Radius von Augsburg. Dann habe ich gesagt, du, ich mache ein Buch, ich kriege immer so 20, 30 Seiten, würdest du bereit sein, mir das mal zu lesen, um zu sagen, ob das ein gutes Buch wird oder doch nur ein Buch für meine Kinder.
Ja, und die Leute kannten sie ja auch. Das heißt, sie wussten ja, okay, gut, das passt mit der Persönlichkeit, die sie sind, ja überein.
Genau, also ich kannte sie, aber die kannten sich nicht untereinander. Was mir wichtig war, dass man sich nicht abspricht. So, und irgendwann, Februar 2018, kamen die ersten 20 Seiten über E-Mail. Ich habe das gelesen, dann denke ich mir, oh, ich weiß nicht.
Waren Sie skeptisch?
Ich weiß, ja, weil ich da sehr, sehr eigen bin. Weil das ja meine Lebensgeschichte ist und die muss stimmen. Ja. Und die muss auch so sein, dass der Leser, wenn er sie liest, sich reinliest und ein Bild kriegt. So, und dann habe ich gesagt, okay, habe ich jedem die E-Mail gehabt und habe das dann weggeklickt. Und dann kamen, dann haben sie es gelesen, dann kam ein Daumen hoch. Super, über WhatsApp, sensationell. Weitergemacht. Und dann habe ich erst gesagt, Mensch, wenn das Buch so interessant ist, dann nehme ich das als Eigenverlag und verbreite das jetzt.
Aber warum haben Sie sich nicht entschieden zu sagen, ja, ich suche mir einen Verlag, der das auch vertreiben könnte? Warum haben Sie gesagt, nee, ich mache das alles in Eigenregie?
Also ich habe das, es ist halt immer so, ich bin ja selber Unternehmer in meinem Fach. Ich bin Maler- und Lackierermeister, sondern über 25 Jahre selbstständig. Und wenn man was aus der Hand gibt, wenn man die glückliche Hand hat, dann läuft es. Wenn man die schlechte Hand gegeben hat, dann läuft es nicht, dann ist es tot. Wenn dann ein Verleger es nicht hinbringt, weil er vielleicht die richtige Motivation für das Buch nicht hat, dann sagt der nächste Verleger, naja, das hat er nicht geglaubt. Was will ich mit dem Buch? Also habe ich gesagt, ich muss jetzt nicht aus dem Buch reich werden, sondern das ist für mich so ein Lebenswunsch in Erfüllung gegangen. Dann sage ich, nee, ich mache das im Eigenverlag. Weil ein Buch altert, also eine Lebensgeschichte aus einem Leben altert ja nicht. Sie bleibt immer stehen, die gibt es immer wieder. Wenn ich jetzt ein medizinisches Buch gemacht hätte, das ist irgendwann durch die Medizin, durch die Forschung veraltert. Ja. Ein mathematisches Buch ist irgendwann veraltert, aber so ein Buch altert nicht. Die Geschichte bleibt. Also habe ich genügend Zeit, habe ich gesagt. Und wenn es bei mir nicht zum Erfolg wird, dann vererbe ich den Rest, was da ist, an meine Kinder, nur sollen die da was draus machen. Und es hat ja schon Bücher, gibt's ja Schriftsteller, die haben 7, 8 Jahre mit einem guten Buch keinen Erfolg, die kennt keiner. Und auf einmal nimmt es ein Verlag und dann schießt es nach oben, obwohl das schon Jahre alt ist. Also was habe ich zu verlieren? Nichts.
Okay, ja, sehr spannend. Was haben Ihre Kinder dazu gesagt? Haben Sie das Buch gelesen wahrscheinlich schon, oder? Was gab es da
für Feedback? Also meine Kinder sind da ein bisschen bedeckt.
Okay.
Also ich glaube, dass sie es angelesen haben.
Ja.
Aber altersgerecht noch nicht durchgelesen. Aber da gehe ich jetzt einmal von mir aus. Also das Buch haben sie. Sie haben genügend andere Bücher. Also von mir viele Bücher. Und die sind da ein bisschen bedeckt. Aber ich habe ja so viel. Ich bin in YouTube. Ich habe schon mal einen Film gedreht, so einen Trailer übers Buch und so. Also die wissen sehr viel über das Buch. Aber die reine Geschichte, traue ich mir jetzt zu sagen, haben die noch nicht durchgelesen. Vielleicht irre ich mich oder so, aber da fehlt noch das Alter, also das passende Alter dazu.
Ja,
ich bin ja jetzt noch fit und dann sagen die, mein Gott, was soll das? Aber ich glaube, dass wenn man dann älter wird, dass die vielleicht dann sagen, wenn die, ich habe da mit 28 kein Interesse gehabt, irgendwas von meinen Eltern jetzt so zu erfahren, da war ich doch selber in meiner Entwicklung komplett woanders gedanklich. Also lassen wir mal, das Buch wird ja nicht alt.
Genau, wie Sie es gesagt haben. Es ist ja nicht, dass sich irgendwas modernisiert,
nein,
was nichts. Angepasst wird.
Die Geschichte bleibt die Geschichte.
Ja. 13 Geschwister, ich bin Einzelkind. Wie ist es, in so einer Großfamilie zu leben? Was ist so das Prägendste, was Ihnen hängen geblieben ist? So ein paar Situationen, ein paar Geschichten.
Also das Prägendste ist es, ich habe immer so einen Satz gehabt, wir hatten nichts und dennoch hatten wir viel, denn wir hatten uns. Es war nie langweilig.
Das glaube ich.
Auf der anderen Seite war es nie langweilig, aber auf der anderen Seite war es totales Chaos oft. Also ich war ja mal, das steht auch im Buch drin, ich war glaube ich mit 7 oder 8 Jahren vor dem Spiegel gestanden und habe gesagt, lieber Gott, wieso hast du mich hier reingeboren? Das hört sich jetzt schlimm an, aber das sind so Empfindungen als Kind, weil es ständig irgendwo immer war irgendwas los. Und meine Mutter und mein Vater haben halt das Regiment gehabt, aber die haben das gut gemacht. Und der Gedanke, wie es wäre als Einzelkind, das hat man als Kind nicht. Das war dann erst, wo man dann älter geworden ist, wo man dann gesagt hat, wo man dann 16, 17 war, wo man dann selber für sich einmal so, ich sag, die Pubertät war im Ausklingen oder vielleicht nur mit einem Schub oder so, wo man dann gesagt hat, oh, ich will mal Ruhe, ich will mal nichts hören, ich will mal nichts sehen oder so. Und wie wäre es, Sie dann mit 13 Geschwistern? Die Frage kann man nie beantworten, weil man nicht in der Lebenssituation jemals sein kann, weil man eben anders geboren ist. Ich habe es mir ja nicht rausgesucht. Man sagt immer, man sucht sich sowas raus. Also ich habe es mir nicht rausgesucht, aber für die heutige Zeit finde ich es sehr, sehr prägend, diese Lebensstruktur, was man durch die Erziehung von den Eltern bekommen hat. Und auch jedes Teil der Geschwister erzieht jemand mit. Der andere entwickelt sich raus, der andere bleibt in der Entwicklung. Das hat jeder selber in der Hand oder so. Aber wenn man dann zurückblickend schaut, dann sage ich, ja, es war im Gesamten in Ordnung, weil es gab keine Alternative.
Ja, natürlich. Wo waren Sie denn? Waren Sie einer der
Jüngsten? 10.
Ja, bitte?
Ich war genau der 10.
Ach, Sie waren der 10. Okay, also schon ein bisschen größer eigentlich. Der größere Bruder schon mit.
Ja, eigentlich nach mir 4 und vor mir 9. Ja. Also es war dann schon so, wie ich gesagt habe, der nervt.
Ja,
der
ja,
nervt. Klar. Der ist ja ganz normal.
Als Einzelkind oder vielleicht auch als Geschwisterchen steht man ja doch ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Ja, man kann so ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen, wenn ich weine, wenn ich lieb bin. Und dann kann ja die Eltern so richtig prima mit den Fingern weggehen. Ich konnte das auch wunderbar. Mit 14 Kindern insgesamt, mit 13 Geschwistern, fällt es wahrscheinlich schwer, mal so im Mittelpunkt zu stehen. Wie geht ein Kind damit um, wenn es vielleicht auch mal ein bisschen mehr Liebe braucht, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, eifersüchtig ist? Wie regelt man das?
Also ich kann ja nur von mir sprechen. Ja. Eifersucht hat es bei mir nie gegeben. Aber es hat einen scharfen Beobachtungsblick immer so gegeben. Also ich habe sehr stark beobachtet, wie der ist, wie der ist, wie der ist. Ich habe dann auch die Entwicklungen mitgekriegt, wie sich der entwickelt hat und der entwickelt hat und der das gemacht hat und der. Da waren wirklich Sachen dabei, wo ich gesagt habe, das ist nichts, das ist ganz gut oder so. Aber diese Liebe und diese Zuneigung, die hat meine Mutter heute rückblickend in dem Alter, wo ich bin, anders gegeben. Die hat uns ein Nest gegeben, die hat sich um uns gesorgt, die hat Bette, Wäsche, die hat gearbeitet, damit das alles geht. Wir hatten ein sehr schönes Zuhause, das Miteinander. Klar, es gibt Geschwister, die sagen, das war der Scheiß. Aber das ist so, nehmen Sie eine Speise und lassen Sie 14 probieren, eine Speise, und jeder wird was anderes sagen. Der andere sagt, das schmeckt salzig, der andere sagt, das ist zu fettig, der andere sagt, das ist mir too much. Das gleiche Essen, 14 Personen, und jeder hat eine andere Meinung darüber. Aber ich habe mir ja schon oft einmal Gedanken gemacht, wie wäre das mit meiner Struktur, die ich habe, als Einzelkind. Wäre ich heute so, wie ich bin? Ich glaube nicht. Man hat ja doch die Möglichkeit, als Einzelkind beide Eltern sehr leicht um den Finger zu wickeln.
Das stimmt.
Weil die wollen ein Kind.
Genau.
Dann kommt dieses Kind.
Tada.
Und dann tada, für Papa und Mama das Beste.
Ja.
So, man will dann das Beste. Das hat meine Mutter auch gewollt. Für jedes Kind das Beste. Aber natürlich aus der Situation raus anders wie als Einzelkind. Also ich glaube, ich wäre anders als Einzelkind in meiner Lebensstruktur, wie ich geboren bin, wie ich gelebt habe. Und ich weiß nicht, man kann immer sagen, was wäre passiert, wenn du bei einer Arztfamilie geboren wärst? Wärst du auch Arzt geworden? Wärst du auch in die Kategorie rein? Das kann man nicht sagen. Also ich würde gerne mal einen Rückblick haben, wenn es das geben würde, also wenn es einen Wunsch im Leben frei hätte, dann würde ich sowas wahrscheinlich mir wünschen. Einen Film zu sehen, wie es wäre, wenn ich ein Einzelkind gewesen wäre. Aber das haben wir nicht. Das wäre aber wäre spannend. Sie jetzt bei 13 Geschwistern. Mit dem, was man jetzt weiß. Ich weiß nicht, ob das so Zuckerlecken wäre. Ich weiß nicht, ob mir das als Einzelkind langweilig wäre.
ja, wie man es gewohnt ist halt. Ne?
Ja, ja.
Sie hatten immer Bewegung und Ruhe. Und
komplett. Ich
hatte halt nur meine Eltern. Ne?
Ja, ja, aber man hat halt so als Einzelkind schon sehr viele Vorteile.
Sprechen wir mal über Zickereien, über Konflikte. 10 Jungs, da sagt man wahrscheinlich so, hui, aber Mädchen können auch zickig sein. Also ne? Mädchen sind nicht immer nur die Heiligen. Wie wurde das ausgetragen? Gab es auch mal Gruppenprügeln oder habt ihr das verbal gemacht? Oder gab es viel Konflikte oder waren alle relativ lieb? Oder gingen die Eltern dazwischen? Wie ging das?
Kämpfe.
Ja, schon?
Ja, ja, klar.
Jeden Tag?
Massiv. Nein, nicht. Mhm. Also das war das Wenigste. Es war schon so, dass manche dann, wenn es Streit gegeben hat, zu der Mutter gelaufen ist, sind. Ich weiß noch, mit einem älteren Bruder, wir hatten einmal so ein Mofa, er hat ein tolles Mofa gehabt, das hätte ich gern gewollt, das war aber kaputt.
Ja.
Und ich hatte ja ein Mofa, das war top, das war technisch in Ordnung, aber das hat mir einfach nicht gefallen. Dann habe ich zu dem gesagt, du Walter, machen wir einen Tausch, ich nehme dein kaputtes und du kriegst mein Funktionsmofa, also das war so, hat er gemacht. Ich habe dann eine neue Achse gekauft, habe das repariert. Und das Mofa war einfach sportlicher, das war flotter und das andere war so Kiste. Das wollte ich. Und dann wollte der das Mofa zurück. Oh, dann gab es Streit.
Das kann ich mir vorstellen.
Dann ist er zu meiner Mutter gelaufen. Und ich muss echt sagen, Hut ab. Dann hat meine Mutter gesagt, das regelst du mit ihm selber. Und wenn du das Mofa mit ihm getauscht hast, dann ist das sein Mofa. Und dann geht dir das nichts mehr an. Also sie hat sich rausgehalten. Also Strenge gab es dann bei den Eltern nicht, wenn wir untereinander gestritten haben, sondern eher, wenn wir außerhalb des Hauses was angestellt haben. Schwarzfischen erwischt worden oder was man halt so macht. Alles darf ich jetzt nicht sagen, weil es ist ja die Kamera da. Es ist besser, man behaltet einiges zurück.
Müssen wir noch was anziehen? Okay, das heißt, aber eigentlich ich finde es eine schöne Erziehung. Ja? Also es wird wahrscheinlich schwierig, weil man ja immer nicht genau gewichten kann. Oh,
genau.
Jetzt hat sie ihm das gestattet und ja, vielleicht das nicht. Und so musste die das austragen. Ja, einige haben vielleicht verloren, aber man hat dann auch gelernt, mit so Konflikten umzugehen.
Das, und, genau, das war dann, also öfters war es dann so, wie soll meine Mutter hier den Überblick haben?
Ja.
Wenn irgendwas außerhalb passiert ist, dann kam einer heim und hat sie vielleicht einen Vorteil erschlichen durch das, dass er gepetzt hat. Das wollte meine Mutter eigentlich gar nicht. Aber wenn sie es natürlich dann mitbekommen hat, dann hat es natürlich Ärger gegeben. Also machen wir ein Beispiel. Ich habe was angestellt, ich habe sehr viel angestellt. Einer, der vielleicht neidisch war, ist zur Mutter da. Damit hat er eine Aufmerksamkeit ja bekommen. Also petzen und tratschen und Radlfahren, sagt man in Bayern, ist ja immer etwas kürzer Aufmerksamkeit. Aber das schlägt ja oft ins Negative zurück. Und dann hat es natürlich Ärger gegeben. Und wenn man dann gewusst hat, wer gepetzt hat, dann hat es den Ärger nochmal vom Bruder gegeben auf den anderen Bruder. Und wenn dann meine Mutter gewisse Sanktionen gemacht hat, dass er mal eine Watschen gegeben hat, wie gesagt, bin in die 60er Jahre geboren, da hat man einfach einmal, und eine Großfamilie, da hat es einfach mal Watschen und sonst irgendwas gegeben. Früher hat es Datzen gegeben, 50er, 60er, 40er Jahre. Da hat keiner darüber diskutiert, ob das jetzt Schläger oder ob das jetzt Missbrauch wäre oder so. Und dann hat meine Mutter eben dann gesagt, ja, dann hast du halt jetzt eine Schellen gekriegt, für das, wo du damals keine bekommen hast, obwohl du eine gebraucht hättest. Also die hat das relativ sehr gut. Man kann da nicht bei 14 Kindern mit jedem da, hey, jetzt komm mal her, streichle ich dir ein bisschen, sondern man hat sehr viel mit der Familie ausgetragen, was aber einen fürs Leben geformt hat.
Okay, schön. Im Vorgespräch haben Sie uns erzählt, dass Sie ein Wettenbummler sind, gern unterwegs sind, ein Abenteurer und Sachen erleben. Aber letztendlich wohnen Sie jetzt nicht so weit weg von Ihrem Elternhaus. Ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja. Aber das mit dem Weltenbummler kommt ja von dem her, das ist mein inneres Gefühl. Also ich war schon als Kind Abenteurer.
Ja.
Also es hat mir immer schon Pferdehof, bei uns hat es einen sehr großen Pferdehof gegeben. Da war ich mit 8 Jahren ungefähr bis ungefähr 16 jeden Tag bei den Pferde geritten, gemischtet, gefüttert, gepflegt, der Hufschmied gekommen. Also alles, was so mit Pferde zu tun hat. Da war es so, dass ich auf jeden Fall habe ich immer dieses Gefühl, ich muss raus. So, also. Und dieses Weltenbummler ist ein inneres Gefühl, wo ich sage, ich fahre gern dahin, ich schaue mir gern das an, mache gern das, aber ich brauche eine Basis.
Okay.
Die Basis ist für mich mein Zuhause. und dass ich jetzt zufälligerweise nur 3 Kilometer von meinem Geburtsort entfernt wurde. Das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, das habe ich geplant. Das hat sich aus Lebensumständen ergeben. Aber ich wäre schon so, dass ich sage, also damals habe ich gesagt, ich würde nur in einem Umkreis von x Kilometer wegwohnen. Heute ist es so, dass ich sage, ja, ich könnte woanders, eher in die Berge im Allgäu leben, naturverbunden, ja. Aber doch am Platz, wo man sagt, wenn ich die Türe aufmache, dann bin ich zu Hause. Also dieses Zuhause, dieses verwurzelt zu sein und trotzdem, ein Stamm hat eine Wurzel und hat viele Äste. Also der Stamm braucht die Wurzel und ich brauche das Zuhause. Aber das Zuhause ist da, wo die Familie ist. Und also Familie, jetzt damals waren es meine Eltern, meine Geschwister, heute ist es die Familie mit meinen eigenen Kindern. Und aber dieser Weltenbummler habe ich. Darum habe ich gesagt, ich fahre jetzt einfach nach Berlin. Nehme die 2 Jungs mit, nehme meine Süße mit und wir fahren jetzt nach Berlin, bleiben bis Sonntag und fahren dann wieder heim oder so. Also, und dann fahren wir nur dahin, dann fahren wir nur dahin. Das ist schon dieser Abenteurer.
Aber immer wieder zurück zur Familie, zur Heimat.
Ja, genau. Und zu seiner Freunde, wo man hat. So ja. Man hat ja so ein gesundes. Also ich wäre jetzt keiner, der wo sagt, ich könnte jetzt meine Sachen packen und könnte nach Amerika ziehen. Also das bin ich nicht. Ich fühle mich in meinem Leben, in meinem Umfeld sehr wohl und brauche ich ja nicht. Wie gesagt, wenn der andere 5 Autos braucht, heißt das, solange das mir das glücklich macht, dass ich 5 Autos fahre. 1 kann genauso glücklich machen. Also ich brauche meine Basis, wo ich mich zurückziehen kann.
Sie haben sich für 2 Kinder entschieden, was wunderbar ist. Aber gibt es jemanden von Ihren Geschwistern, der oder die auch eine Großfamilie gegründet hat?
4. Das war ja? Das mal weiß. Also warum ich nur 2 habe, weil ich gesagt habe, ich habe auch nur ein Leben. Mhm. 2 Kinder sind so, dass ich sage, okay, 1 ist keins, also ein 2. Aber ein 3., ein 4., ein 5. Was müsste ich, und ich habe einen gesunden Egoismus, Gott sei Dank, auch wenn jetzt viele sagen würden, was, so ein Egoist. Nein, wenn man nicht egoistisch ist, dann kann man nicht im Leben sein eigenes Leben wirklich leben. Also einen gesunden Egoismus. Da habe ich gesagt, 2 Kinder ist etwas, wo ich sage, es lebt ein Teil von mir weiter. Aber ansonsten reicht's, weil ich habe ein eigenes Leben. Ich weiß nicht, wie lange das Leben anhält, wie lange ich das Glück bekommen habe, bei der Geburt leben zu dürfen. Also habe ich gesagt, okay, ich will ja selber auch noch leben. Ich will ja selber auch noch was für mich. Und da wären nur Kinder für mich alleine nicht die Lebenserfüllung. Ich habe das ja, jetzt wie gesagt, 57, wenn ich zurückblicke, ich habe das ja 30 Jahre erlebt in so einer Großfamilie.
Einer von 14 heißt Ihr Buch. Das kann man wo bestellen, wenn man nachlesen möchte, wie es denn ist, in einer Großfamilie zu leben?
Also das kann man bei Amazon bestellen, das kann man bei mir selber bestellen, das ist ein Eigenverlag. Man kann ins Internet gehen, man gibt einer von 14, da kommt schon so viel über den Günter Kosig, einer von 14. Also wenn man es möchte, kann man das jederzeit in der heutigen Zeit, in der digitalen Welt sehr schnell ergattern.
Super. Noch eine letzte Frage. Wenn wir unter unseren ZuschauerInnen Autoren haben, die sagen, hey, ich habe da auch so ein Projekt, ich möchte es gerne veröffentlichen, mit so einem großen Verlag, ich traue mich da nicht ran, könnten Sie auch kontaktieren und sozusagen Ihre Projekte über Sie verlegen? Ist das möglich?
Ja, klar. Es gibt immer einen Weg, sowas zu machen. Weil dann kommen wir wieder in die Großfamilie, gell?
Genau.
Weil dann werden es wieder mehr und dann ist es wieder mehr Leben. Mhm. Also ich bin dafür alles offen. Super. Ich bin für alles offen, dass ich sage, vielleicht finde ich einen Verleger, der sagt, Mensch, das ist so interessant, das Buch möchte ich haben, vielleicht einen Journalist, der eine Geschichte draus macht. Klar, deswegen bin ich ja auch hier, dass man das nach außen präsentiert. Hey, hier, einer von 14.
Ich könnte mir das als Film auch richtig gut oder als so Miniserie
sehr,
vorstellen.
Sehr schön. Also ich habe ja einen Film gedreht, einen Trailer, fast 5 Minuten, der ist bei YouTube zu sehen. Also ganz magisch, wo das Buch aus der Wand rauskommt. Aber es ist wirklich so, also man lacht dabei, aber aus diesem Buch könnte man einen wirklich, sogar, ich bin jetzt ganz überheblich, sogar einen Kinofilm draus machen, weil es sehr spannend ist.
Das kann ich mir vorstellen.
Weil man wirklich rausliest, wie man sich oder wie ich mich aus dem Leben, was das Leben ja, wir wissen ja nicht, was jetzt passiert, wenn ich rausgehe. Wie gesagt, ich war neulich in Augsburg, da sind wir vom Dach gesprungen. Von jetzt auf noch, also man weiß nicht, was geschieht, aber man könnte da wirklich einen saugeilen Kinofilm machen. Einer von 14.
Ich bin gespannt. Sollte das passieren, müssen Sie unbedingt nochmal wiederkommen, ja, uns besuchen, davon berichten. Einer von 14 heißt Ihr Buch, Herr Kosik. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns so ein klein wenig in der kurzen Zeit in Ihre Lebensgeschichte mitgenommen haben. Danke.
Danke.